Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tommy Unlocked, dem Podcast-Format mit mir und ganz, ganz tollen Gästen, die einen unkonventionellen Weg des Erfolgs hingelegt haben, sowohl bekannte als auch unbekannte Gesichter. Aber heute in dieser Folge habe ich gedacht, ich hole mir mal wieder ein bekanntes Gesicht, und zwar ein Gesicht, das sehr, sehr gerne polarisiert in dem
semi-bekannt.
Ein Gesicht, das polarisiert in den sozialen Medien, und zwar den lieben Enes Şeker. Für diejenigen unter euch, die ihn nicht kennen sollten, Enes hat eine der größten Donut-Marken im europäischen Raum hochgezaubert innerhalb kürzester Zeit, und zwar Royal Donuts mit einer Spitze über 250 Filialen in ganz Europa, aus dem Kinderzimmer quasi herausgebastelt, mit Startkapital von der Familie. Und ich habe recherchiert, er hatte zu der Spitze mehr Filialen in Europa mit Royal Donuts als Dunkin' Donuts. Was schon krass ist, ne? Also Dunkin' Donuts ist so die bekannteste Donutkette der Welt. Enes hat gesagt, ich kann das besser, ich mache das größer. Und hat dann einfach mal 250 Filialen rausgezaubert. Schön, dass du da bist, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Danke dafür, aus Aachen extra nach Stuttgart zu uns ins Studio zu kommen.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Hallo. Sehr, sehr gerne.
Heute entschlüsseln wir die Geheimnisse von Enes Şeker.
Heute entschlüsseln wir, unlocken wir den Geheimnis von Enes Şeker. Enes, wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, hey, warst du schon ein Gastrokind in der Vergangenheit? Oder wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, hey, ich mache jetzt Donuts und nicht nur irgendwie so ein bisschen Donut, sondern ich rüttel mal die Donut-Welt komplett auf?
Das Ding ist, ich bin ja garantiert nicht mit dem Plan gestartet, jetzt die Donut-Welt zu revolutionieren oder da irgendwelche anderen Marken zu dominieren. Sondern ich habe immer und auch aktuell immer noch, ich mache immer nur das, worauf ich selber Bock habe, wo ich selber sage, das schmeckt mir und das gefällt mir und wo ich mich selber mit identifizieren kann. Und das war zu der damaligen Zeit nun mal erstens eine Sache, die es finanziell hergegeben hat, dass ich die überhaupt angehen kann. Hätte ich vielleicht 100, 200, 300.000 Euro Kapital gehabt, wäre ich gar nicht in die Donut-Branche gegangen. Sag ich auch, wie es ist. Aber das war das, was für mich realistisch war. Das ist ja auch das, was ich heute sage, auch immer den Leuten predige. Bewegt euch immer nur innerhalb eurer realen Finanzbubble. Also wenn ihr euch unternehmerisch selbstständig machen wollt und jetzt kein großartiges Kapital oder sonst was aufbringen könnt, vielleicht erstmal in der Servicebranche oder so, wo man halt nicht viel Kapital braucht. Und dann kann man sich nach und nach aufbauen. Und für mich war halt das einzig reale, greifbare diese Donut-Geschichte. Denn ich war schon immer, und das ist kein Marketing-Gag oder sonst was, ich war schon immer ein absoluter Donut-Freak. Ich habe Donuts immer geliebt. Und ich habe mir mal diese Blanco-Donuts aus der Bäckerei, ja, guten Stoffwechsel. Ich habe mal diese Blanco-Donuts aus der Bäckerei oder halt auch aus Köln damals, ich wohne ja in Aachen, da gab es bei uns keinen Dunkin-Donuts. Habe ich mir so diese Plain-Donuts geholt und zu Hause mal aufgepimpt. Und ich habe das einfach geliebt.
Aber du bist selber hergegangen?
Hast ja,
du
ganz ja, ja, einfach für mich dann. Einfach für
und
mich
hast als du Snack. Bist du auch sehr genannt, noch eine Kinderriegel draufgepackt und Smarties und keine Ahnung, was.
Und da ging es nicht um irgendeinen Cheat Day oder hey, ich filme das jetzt für meine Community. Da wusste ich nicht mal, kann ich nicht mal das S von Social Media. Da ging es mir einfach nur darum, für mich coole Donuts zu machen. Und dann dachte ich mir irgendwann, hey, das, was mir hier gefällt, bin ich mir sicher, das wird auch Millionen anderer Menschen gefallen. Denn ich gehe ja zu einem Dunkin' Donuts und mir gefallen die Sachen da ja nicht. Und ich erweitere die ja. Und ich finische die ja noch. Und ich pimpe die auf. Ich bringe die aufs nächste Level. So, und dann habe ich so auch ein bisschen überlegt, Stichwort wegen dem Namen. Da kam ich erstmal so auf Luxury Donuts, ne? Das war mein erster Name, der so mein Gedanken war. Okay. Und ich dachte, der Name klingt so Schrott für den deutschen Markt. Klingt erstmal nach Lachs, Fisch. Dann der eine wird Luxury sagen, der eine Luxury sagen, der eine Luxury sagen. Also luxuriöse Donuts.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Ich dachte mir, der Name ist eine Katastrophe für den deutschen Markt. Aber deutschen Namen wollte ich auch natürlich auf gar keinen Fall haben. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich so die nächste Stufe mache, quasi dem Donut die Krone aufsetze, dann ist es ein royaler Donut. Ich nenne das so das Ganze Royal Donuts. Und dann natürlich, weil es aus meinen Händen kommt, unten noch der Slogan bei Sugar Family. Mein Nachname ist ja Şeker, auf Türkisch Zucker.
Auf Türkisch Zucker, ja.
Und das sind ja, ich meine, ich glaube ja eh nicht an Zufälle. Und das, damit wurde mein Weg dann auch so geebnet, dass ich einfach mit Familienname Zucker heiße und dann auch mein Geld mit Zucker verdienen darf, also mit zuckerhaltigen Produkten. Und dann, das eine führte zum anderen, mit Mama, Papa gesprochen, hingesetzt. Und man kennt es, ich meine, alle ausländischen Kinder kennen es, Mama, Papa, vor allem auch türkische Familien. Mama, Papa glauben nicht an Sohn, so direkt. Nicht im Sinne von, sie glauben nicht an ihren Sohn, ihr Sohn ist absoluter Nichtsnutz, sondern immer dieses so, mein Sohn ist noch ein Kind und ich will ihn nicht in diese Gefahren reinstürzen und Risiko hier, Risiko da, mach doch Ausbildung, mach doch Studium. Eltern wollen ja immer, dass die Kinder das machen, was sie eben nicht machen konnten. Ne? Geh studieren und dies und jenes. Hab ich auch gemacht für meine Eltern. Ich war ja 4 Semester studieren, Mobilität und Verkehr an der RWTH Aachen, wurde dann noch exmatrikuliert, erfolgreich nach 4 Semestern. Und anschließend habe ich mich dann auch gefragt, was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Dann war ich 2 Jahre lang im Vertrieb tätig und da dann auch
was
diese Verbindung.
Ah, du warst Vodafone-Verkäufer.
Ja, ich
war Vodafone. Das ist unsere Gemeinsamkeit.
Ich war Vodafone-Verkäufer, ja. Und ja, das war auch die lustigste Zeit. Ich finde, das war die schönste Zeit.
Ja, kann ich
bestätigen. Wir waren oben auf den Arkaden in den Aachen und da war hier der Vodafone-Shop. Diagonal vor mir war der O2-Shop und 100 Meter weiter war der Telekom-Shop. Und wir haben uns immer miteinander ausgetauscht. Ne?
Geil.
Was war heute? Wie viele Abschlüsse?
Kein Hass oder so.
Budi, 3 Kennex, alle stehen da im Laden zur Pause. wir sind zusammen essen gegangen, haben uns ausgetauscht, haben uns Tipps gegeben, haben uns Hilfestellung gegeben. Habt ihr es mitbekommen? Das neue Modell, dies und das kommt raus. Das war so eine coole Zeit. Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt abgetaucht bin in diese Welt des Verkaufens. So, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, also ich kannte damals jetzt die Begrifflichkeiten nicht, aber ich habe gemerkt, hey, ich besitze sowas wie eine emotionale Intelligenz, ich kann mich in mein Gegenüber hineinversetzen im Verkaufsgespräch, was braucht der gerade, ne? Bedarfsanalyse erstellen etc., lernt man ja alles bei Vodafone und ich habe das alles schon so angewendet, ohne dass ich das überhaupt in dieser Blaupause mal gesehen hatte. Ich habe einfach schon verstanden, okay, diese Skills, die liegen mir und das ist ja auch schön, wenn man irgendwann die Talente für sich entdeckt und diesen Aha-Moment hat. Mhm. Hey, geil, ich kann verkaufen, ich verstehe, was es bedeutet zu verkaufen.
Natürlich.
Das war so ein erleuchtender Moment für mich, dass ich endlich gemerkt habe und ich habe früher oft mit Leuten gesprochen oder Leute gesehen, die ihren Hobbys nachgehen etc. und dass sie Talente in etwas hatten und ich habe diese Leute mal beneidet, da habe ich wirklich Neid verspürt im Sinne von, boah, der ist 18, der ist 19, der ist 20, der ist 17 und der hat entdeckt, was er machen möchte. Das war für mich das Krasseste überhaupt. Und ich habe mit 18, 19, 20, 21, 22 erst, so gegen 21, 22 erst entdeckt, was liegt mir überhaupt. Mhm. Kommunikation, Kreativität und etwas, was ich selber entwickelt habe, wofür ich stehe, wo ich hinterstehen kann, zu verkaufen. Das ist so mein Steckenpferd. Und ich würde auch nie wieder etwas anderes in meinem Leben machen. Immer etwas entwickeln und verkaufen. Entwickeln und verkaufen. Aber immer nur etwas, wo ich selber hinterstehen kann.
Das führst du ja auch fort gerade. Ne? Du hast jetzt wieder ein neues Konzept. Aber lass uns doch mal bei Royal Donuts bleiben.
Dann halt Mama, Papa überredet. Ersten Store eröffnet. Und dann ging der Rest ist Geschichte.
Wie man so schön sagt. Ja, wie bin ich überhaupt mit Royal Donuts in Berührung gekommen? Ganz witzig. Und zwar dein Franchise-Nehmer
Feuerbach.
Stuttgart. Ja. Feuerbach. Der hat bei meinem besten Kumpel seine Versicherung abgeschlossen. Mhm. Und mein bester Kumpel sagt zu mir, hey, da ist einer, der hat jetzt eine Versicherung mal gemacht. Die machen einen Donutladen in Stuttgart-Feuerbach auf. Kannst du den irgendwie supporten fürs Opening? Ich so, was für ein Donutladen schon wieder, Alter? Der 30. Donutladen, der jetzt sein Glück versucht. Und dann guck ich so, Royal Donuts. Das war ja in der Corona-Pandemie so Zeit, ne? Ich glaube Hochphase 2020, 2021, so der Dreh. Und ich so, okay, was sind das denn für Donuts alles? Das habe ich noch nie gesehen. Also es war auch so für mich dann der Moment, wo ich dachte so, was sind das für Donuts? Mit Bueno drauf, mit dies drauf, mit das, Raffaello, hast du nicht? So ein Berg von Donut. Und das war dann der Moment, wo ich auch gedacht so, okay, da will ich selber mal zum Opening dabei sein. Also ich will selber hingehen. Und habe dann geguckt so. Und da wart ihr aber auch schon auf Instagram recht groß. Und ich war total verwundert, dass es so komplett an mir vorbei ist. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Zuckertyp. Aber ich fand es geil. Also ich fand es, hat es mich visuell angesprochen. Ich wollte es probieren, also auch wenn ich jetzt nicht so der Zuckertyp bin. Und ich fand den Business Case so geil, ja, dass ich gedacht habe, so, ey, irgendeiner geht her und traut sich quasi, dieses Terrain zu betreten und zu sagen, so, ich bin jetzt da, ich mache es einfach besser wie alle anderen. Und das hat ja auch funktioniert. Ne? Also Stuttgart hat ja, glaube ich, 2 Filialen, eine hier in der Innenstadt und eine in Feuerbach. Und das ging ja munter fröhlich weiter. Du warst ja bei Galileo, gab es einen Beitrag dann auch über dich. In der Presse, hoch, runter, hast du nicht gesehen. Und dann gab es die andere Seite. Dann ging es dann wieder runter von 250 Filialen auf, wie viel sind jetzt auch noch übrig, 20 oder 30 in Summe?
So knapp 40 Filialen haben wir.
Knapp noch, ja. 40 Filialen. Was ist dann passiert? Was war dann der Knickpunkt, dass quasi so...
Erstmal, Tommy, ich finde es immer sehr interessant, wenn die Leute über Royal Donuts sprechen und dann diese Begrifflichkeiten wie ein Jahr Hype und nach 2 Jahren zu etc. Immer, man hört immer ein Jahr,
das ist auch das, was man der Presse entnommen hat oder was man in Social Media entnimmt.
Aber es ist, finde ich, sehr wichtig, dass man dieser Sache, nicht mir gegenüber, sondern der Marke gegenüber und auch dem Partner gegenüber, da auch mit einem etwas gebührenderen Respekt gegenüber tritt und anerkennt, Royal Donuts existiert seit 2018. Und überleg mal, wir haben immer noch knapp 40 Filialen, okay?
Wir in Deutschland oder Europa jetzt?
Fast 8 Jahre sind wir im Game. Also in 2018 war Royal Donuts ja auch schon am Start. Und wir sind ja in 2025 jetzt. Wir sind seit fast 8 Jahren am Start. Musst du mal vorstellen.
Das ist gut, nicht, da kann man nicht mal mehr von einem Hype reden.
Das ist also nichts von ein Jahr und dann wieder zu. Wird wie Royal Donuts, ich lese manchmal bei Crust Slices Neuöffnung oder so, wird wie Royal Donuts nach ein Jahr wieder zu. Ich denke mir so, Brudi.
Das ist doch die Wahrnehmung.
Nur weil bei dir im Dorf mit 20.000 Einwohnern ein Royal Donut eröffnet hat,
das wollte
der
ich
sich vielleicht ein paar Monate gehalten hat und dann, das war so ein Corona-Ereignis, so ein Corona-Event, heißt das nicht, dass die Marke auch nur ein halbes Jahr alt ist, nur weil in deinem Dorf, wo nichts überlebt, der Royal Donuts nach 6 Monaten zugemacht hat.
Ja.
Dieser eine Royal Donuts in deinem Dorf steht nicht stellvertretend für eine Marke, ja, die seit fast 10 Jahren performt. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Ist aber auch ein Stück weit unternehmerisches Risiko dabei, auch für einen Franchise-Nehmer, ne, zu sagen, hey, pass auf, ich gehe jetzt in dieses Becken rein, eröffne einen Royal Donuts. Mhm. Ne, also ich glaube, es ist auch grundsätzlich einfach zu sagen, eine Schecke ist schuld. Ne, also du bist jetzt schuld an allem irgendwie, dass die Marke nicht funktioniert oder dass sie untergegangen ist oder dass der Hype vorbei ist. Heute, 8 Jahre später, sagst du, von diesen vermeintlich 250 Fernsehern sind immer noch 40 übrig, deutschlandweit. Also sprechen wir ja nicht
nur von... Ich sage nicht nur, dass sind immer noch 40 übrig. Ich sage dir auch mit Namen, zum Beispiel Levent,
ja,
mein Kollege, der, ja, der in Stuttgart Feuerbach den Laden gemacht hat. Der hat das, was er investiert hat, doppelt und dreifach und vierfach und fünffach und sechsfach rausgeholt während seiner unternehmerischen Tätigkeit. Und der Laden war über 3 Jahre am Performen. Und dann, richtig, ist der Laden zugegangen. Mhm. Das Einzige, was die Leute dann sehen, ist, ah, zugemacht. Brudi,
yeah, yeah,
wie oft investieren Leute beispielsweise in einen Bitcoin oder in einen Ripple oder whatever, sind dort 4, 5, 6 Monate drin oder 1 Jahr drin, warten bis zum Bullrun oder whatever, dann machen sie einen Exit und holen ihren Gewinn raus und sagen, ich habe investiert, ich habe mein Geld rausgeholt und bin clean wieder raus dort. Aber Leute verstehen nicht, dass das auch in der Gastronomie wunderbar funktionieren kann. Dass man sagt, hey, aktuell, dieser Trend, dieser Hype oder diese Food-Sache funktioniert. Ich mache jetzt hier einen kleinen schönen Laden auf und ich mache 1, 2, 3 Jahre Vollgas, nehme mit, was geht, dann mache ich den Laden schön zu und bin weg. Und dann ziehe ich weiter.
Ja.
Das ist für die Leute aber nicht da. Für die Leute ist Laden zugleich, du hast die Existenz einer Familie zerstört.
Ja.
Ist aber nicht so.
Ja.
Dutzende, ich rede nicht von 10 oder 20 oder 30, ich rede von mehreren Dutzenden Stores, die alle geschlossen haben, die alle ihr Investment dutzendfach wieder raus haben. Mhm. Darüber wird aber gar nicht gesprochen.
Also, schlechte Nachrichten verbreiten sich auch immer besser und schneller
natürlich,
als gute Nachrichten.
Natürlich.
Also das ist ja grundsätzlich so.
Und ich bin der, beispielsweise ich sitze manchmal mit Crusty Slices Franchise-Interessenten, ne? Wir haben sehr wirklich eine enorm hohe Nachfrage und ich sage immer zu denen, frag nicht mich, wie ich bin, ich werde mich sowieso von meiner besten Seite zeigen, ist doch normal. Frag meine Franchise-Nehmer von Royal Donuts, wie ich sie behandelt
habe. Frag die Franchise-Nehmer jetzt von Crusty Slices.
Wie ich sie behandelt habe, als sie raus wollten aus den Verträgen. Wie ich sie behandelt habe, als ihre Stores nicht mehr funktioniert haben. Wie ich sie behandelt habe, als sie noch Schulden bei meinen Lieferanten hatten. Frag sie und sie werden dir auch ehrlich antworten, weil sie haben gar keinen Grund zu lügen. Mhm. So, und dann kommen, aber es natürlich sind auch Dinge schiefgelaufen. Brudi, das ist doch das Normalste der Welt. Hey, bei knapp 300
Franchise... Du bist ja auch ein normaler Typ von der Straße, ne? Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich kenn's ja von mir selber. Ich hatte ja auch mit Vorwürfen zu kämpfen die letzten
natürlich,
Monate.
Natürlich, na klar.
Jetzt erlebst du etwas, das passiert wahrscheinlich once in a lifetime, was bei dir war, mit Royal Donuts. Du hast aus dem Nichts ein Imperium erschaffen. Du bist aber ein normaler Typ. Keiner hat zu dir gesagt, so Ennis, so funktioniert das. So musst du das jetzt machen. Das ist gut, das ist schlecht, das ist falsch, das ist richtig, das ist der richtige Weg. Hier musst du links abbiegen, da musst du rechts abbiegen. Gibt's ja nicht. Das heißt, du hast ja auf dem Weg gelernt, etwas, was du vorher gar nicht kanntest und wusstest, sondern hast wahrscheinlich mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. In alle Himmelsrichtungen.
Ja. Und du weißt ja auch, wenn so ein System dann untergeht, tauchen auf einmal von überall diese Experten auf. Die keiner gefragt hat, die noch nie selber einen Laden aufgebaut haben, die noch nie selber eine Franchise-Kette aufgebaut haben, aber auf einmal steht da Franchise-Experte und ich denke mir, hey, du Arsch mit Ohren, ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesehen und wo warst du, als ich am Expandieren war, dass du mal, wenn es dir doch so wichtig ist, jetzt deine Meinung kundzutun, wo warst du an meiner Seite, als ich am Expandieren war, zu sagen, Herr Ennis, mein junger Spund, du bist gerade 24, 25 Jahre alt. Ich war 23.
Das kommt ja auch noch dazu. Du bist ja Anfang 20.
Ich war 23.
Mal auf der Zunge zu gehen.
23 Jahre alt, als ich Royal Donuts gegründet habe. Wo waren diese ganzen Experten, die mal ihre Hand auf meine Schulter legen und sagen, schau mal, passiert strategisch auf. Es ist gerade eine Corona-Zeit, es ist gerade eine Sondersituation. Mach vielleicht in 10.000 Einwohner-Dörfern gar keinen Laden auf. Wo waren diese ganzen Experten, wenn ihnen das doch so wichtig ist, die Existenzen anderer Menschen zu schützen? Aber nein, da war nur ein 25-jähriger NS und da waren ganz viele Onkels um mich herum, 40, 50, 45, viele Jahre Gastroerfahrung. Herr NS, diese Donutsache, bei uns im Dorf gibt sowas nicht. Die feiern da immer Geburtstag und die fragen sich immer, was die als nächstes machen sollen. Und der 25-jährige NS sitzt da, seine Mama ist Putzfrau, sein Vater ist Bauarbeiter, Wird dieser NS, der 25 Jahre alt ist und jetzt die Chance hat, jetzt eine Franchise-Lizenz zu unterschreiben, wird er jetzt sagen, nein, ich muss das Ganze langfristig nochmal analysieren, oder wird er sagen, möchtest du das haben? Ja, okay, hier der Franchise-Vertrag, die und die Summe zahlst du mir, unterschreib hier, mach deinen Laden auf. Ich habe genau das getan, das kann ich stolz vor der Kamera sagen, immer. Ich habe das getan, was ein jeder 25-Jährige in meiner Verfassung, mit meinem Wissensstand getan hätte. Ich habe verkauft. Das Normalste der Welt. Und zu dieser Zeit haben die ganzen Medien mich dafür gefeiert, dass ich verkauft habe.
Ja,
also oh, der Macher und noch eine Filiale und Riesenschlangen. Wo waren da die ganzen kritischen Stimmen? Wo waren da die ganzen Medien, die sagen, oh, wir beobachten das Ganze mit Skepsis? Nein, pushen, pushen, pushen. Was passiert mit einem 25, 26-jährigen Jungen, den du pushst?
Du fliegst halt natürlich.
Du fliegst. Da wird sich der Lambo geholt, dann wird der Brabus geholt, dann wird der Ferrari geholt und dann wird gepostet und dann wird gemacht und ich bin jetzt der Macher und oh, so funktioniert also Unternehmertum und um mich herum nur Ja-Sager, nur Ja-Sager. So, und das Ganze ist auch noch ein Phänomen, das es so zuvor noch nie gegeben hat. Keiner konnte ja sagen, NS, pass auf, vor 2 Jahren gab es so einen Sergej, der hatte auch so eine so eine Sushi-Platte rausgebracht und der hat auf einmal auch 500 Filialen aufgemacht und dann ist das und das passiert. Es gab gar kein vergleichbares Szenario, dass Leute hätten sagen können, was passiert. Aber damals, alle haben mich zu Tode abgefeiert, keine einzige kritische Stimme, nur Ja-Sager und nur Leute, die in einer Schlange stehen und sagen, ja NS, meine Tante hat bereits in Bochum einen Laden und die ist so begeistert, ich möchte gerne hinter Bochum im Hinterland, da ist noch ein 50.000 Einwohnerdorf, ich würde gerne das für mich beanspruchen. Natürlich sagt dieser NS so, ach, du hast die Zahlen gesehen und du bist überzeugt und du möchtest, Brudi, komm, unterschreib. Und jeder einzelne Franchise-Partner, der bei mir eingestiegen ist, musst du dir vorstellen, kam entweder über Vitamin B, dass ihn jemand empfohlen hat, der selber bereits einen Laden führt und sagt, oh mein Gott, Bruder, die Zahlen, jeden Tag Tausende von Euros und hat die Umsätze gesehen. Oder aber er kam und wir haben ihm von uns die vergleichbaren ähnlichen Umsätze gezeigt, dass er weiß, was ungefähr auf ihn zukommt.
Ja.
Und das war zu damals Status Quo. Mhm. Also wir haben das getan, was ein jeder anständige Unternehmer tut. Und diese ganzen Experten, die sollen mir gar nichts erzählen. Ich weiß, wie es da draußen läuft. Hätten die diese Gelegenheit gehabt, auch nur 10 dieser Lizenzen zu verkaufen, die hätten es verkauft. Das ist keine Schande gewesen. Es war ein anständiges, seriöses Business und ist es immer noch.
Ich muss gerade nur schmunzeln und lachen und rüberschauen zu meinem Kollegen, weil er hat gesagt, dass Ja-Sager und auf einmal tummeln sich alle diese Leute um dich herum. Er kennt mich schon seit 25 Jahren dahin. Ja. Er weiß genau, was die letzten 4,5 Jahre auch bei mir passiert ist, wie auf einmal die ganzen Leute, die mich früher verachtet haben und über mich gelästert haben, auf einmal alle kommen so, hey Tommy, wie geht's dir? Können wir einen Kaffee trinken gehen? Können wir was essen gehen? Können wir gemeinsam Business machen? So. Und ich denke mir so, ach nee, interessant.
Okay. Brudi, mittlerweile diese Stimmen, das ist für mich so irrelevant geworden, ne? Die sind wie Aale, wie gelenklose Tiere. Als Royal Donut so runtergeht, ne, ah, guck mal, NS Platt war nur Glück. Und jetzt, wo ich mit Crust Slice um die Ecke komme, du hast es jetzt wieder geschafft, ich wusste es, ich glaubte an dich. Wo waren deine ganzen Kommentare, als du gesehen hast, dass über mich negativ berichtet wurde? Wo war dann mal ein Liebeswort von dir?
Wo war der Halt?
Auf einmal kriege ich wieder Anrufe von Leuten, die sich bei mir zwei Jahre lang durchgehend nicht gemeldet haben. Wo so war?
Ja.
Nichts. Dann kam Crusty Slice. Ich wusste, dass du es wieder schaffst. Dass ich was schaffe. Was? Ich bin einfach nur ich versuche einfach nur zu kämpfen. Ich versuche einfach nur neue Konzepte zu entwickeln und einfach weiterzumachen. So wie ich immer bin.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Ferrari, Lambo, hier, großes Haus, Uhren, Urlaube, keine Ahnung. Was ist davon noch übrig? Und was hat das mit dir gemacht? Wenn überhaupt noch was übrig ist oder nicht? Was war dein Learning
daraus? Erstmal autotechnisch ist gerade gar nichts übrig. Mhm. Nicht, weil ich die nicht mehr halten konnte oder sonst was. Royal Donuts hat immer noch, muss ich mir vorstellen, Royal Donuts hat immer noch angestellt und wir bezahlen damit immer noch unsere Rechnungen, wir bezahlen damit immer noch unsere Gehälter, musst du dir vorstellen, ne? Also Royal Donuts ist immer noch ein proaktives Ding.
Ja.
Und jetzt natürlich Crust Slice da, wir haben jetzt auch schon unsere 5 aktiven Filialen und so, also unternehmerisch funktioniert es ja bei mir immer noch. Und ich hätte einen gewissen Standard auch immer noch halten können. Aber da ist viel wichtiger die Frage, was ist persönlich mit mir passiert, ne?
Wie alt bist du? Weil
ich bin jetzt 31, ne, muss man vorstellen. Mit 23 Royal Donuts gegründet, dann so mit bis 24,5, ungefähr 1,5 Jahre die Marke aufgebaut, nur in Köln und dann halt riesig in die Franchise-Expansion reingegangen. Ne?
Ja.
Und ich habe einfach das gemacht, was jeder, vor allem jeder junge Ausländer,
viel Geld,
in seiner Vergangenheit viel mit, ach, wird aus dir wird eh nichts und wenn ich einen bestimmten Beruf genannt habe, dass ein Lehrer mal geschmunzelt hat und so, ich vergesse doch diese ganzen Momente alle gar nicht. Und natürlich, kann ich auch offen sagen, ich habe Komplexe gehabt. So, die habe ich
wie
aber
sehen
jetzt.
Die aus?
Die sehen aus
wie die aus?
Der Ausländer, der nichts schafft.
Okay, ne? Und das kompensierst du dann
der
eben
MS,
ganz
der
normal?
Nichts hinbekommt. Der hyperaktive Türke bei uns in der Klasse, der nicht aufpassen kann, der den und den Job machen möchte, aber Studium verkackt hat und dies. Und das staut sich ja alles irgendwie auf. Mhm. Würdest du mich jetzt proaktiv fragen, ob ich Komplexe habe oder mich irgendwie minderwertig gefühlt habe, würde ich dir sagen, nein. Warum? Weil ich immer nach außen in die so selbstbewusst auftrete und auch auftreten möchte. Ja. Aber ich weiß, dass in meinem Unterbewusstsein dennoch vieles stattgefunden hat, was ich nicht zugeben möchte. Und das sehe ich ja an meinen Handlungen. Mhm. Und als dann die Kohle kam.
Es ist gut, dass du reflektierst jetzt. Also
natürlich.
Jahre später und sagst, es wäre ja schlimm, wenn du jetzt nicht lernst.
Natürlich.
Aber es gibt doch Menschen, die lernen mit 50 nicht.
Jeder, der, also ich kann auch Menschen mittlerweile nicht mehr ernst nehmen, die sagen, ich habe absolut keine Komplexe, ich habe noch nie in meinem Leben Neid verspürt. Es gibt ja Menschen, die trauen sich wirklich zu sagen, ich war noch nie in meinem Leben neidisch oder sonst was. Ich kenne so Eigenschaften. Buddy, Neid ist wie Gähnen. Sag mir nicht, du hast noch nie in deinem Leben gegähnt. Neid hast du. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Und das ist dann eine Charakterfrage. Entweder du baust damit etwas Positives für dich auf oder du zerfrisst dich damit und es wird immer negativer und negativer. So, und ich hatte all diese Dinge. Ich war auch neidisch. Ich war auch neidisch auf andere Menschen, die etwas aufgebaut haben. Und ich war auch neidisch, dass andere Jungs, andere Männer ihren Eltern etwas bieten können und ich nicht. Und Mama muss immer noch mich um 7 Uhr wecken, mein Sohn vergisst gleich zur Schule und dann geht sie raus und geht putzen für 400 Euro. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das macht etwas mit einem. Und dann auf einmal sich, dass man auf einmal Dinge sich leisten kann, vermeintlich leisten kann, weil auf einmal Cashflow da ist, natürlich rastest du aus, ne? Du drehst ja kurz komplett am Rad.
Ja.
Und heute würde ich diesen NS sehen, würde ich ihn an seinem Ohr lang ziehen und sagen, pass jetzt auf, pass jetzt, vor allem
pass
jetzt
genau
auf.
Genau jetzt auf, wo du da oben bist.
Aber rückblickend verstehe ich ihn auch. So. Aber gegenwärtig betrachtend weiß ich ganz genau, mir kann sowas nie wieder passieren. So, weil ich halte.
Das wäre ja schlimm, also wenn du aus dem Fehler nicht gelernt hättest.
Es ist ja kein Fehler, Konsum zu betreiben, ne? Und auch kein Fehler zu konsumieren oder sich ein fettes Auto zu. Das sind keine Fehler. Aber für mich ist das gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Und ich könnte gerade jetzt wieder, wenn ich will. Und es ist so schön für mich. Und ich bin Gott, Alhamdulillah, ich bin so dankbar. Denn es ist eine Sache, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau manchmal sitze, ich sage zu ihr, nach der Royal Donut-Zeit, auch als Royal Donut so bergab ging und so und alles geschrumpft ist, da war schon eine Phase, wo ich so materiell mich auch von den Dingen allen getrennt habe, wo ich das auch alles nicht mehr gefühlt habe. Und es hat auch gar keinen Spaß gemacht, dass du die Dinge konsumierst, machst und tust. Und du siehst eigentlich, dass deine Firma gerade schrumpft und so. Mhm. Kannst ja gar nicht genießen, ne, weißt ja. Und dann habe ich was meiner Frau gesagt, dass ich das und dieses und jenes nie wieder tun würde. Und meine Frau hat das auch bestätigt, aber ich habe mir das selber trotzdem irgendwie nicht abgekauft. Ich hab in dem Moment mich versucht, wirklich zu reflektieren. Würdest du dir, wenn es wieder läuft, dann Lambo hinstellen? Würdest du dir, wenn es wieder läuft, dich von oben bis unten bis mit Louis Vuitton und Gucci und dies, oder ich war wie eine Litfass, war eine Markenlitfaßsäule, ne? War unglaublich peinlich, wenn ich teilweise die Bilder von damals sehe. Würdest du das wirklich alles nicht wieder machen? Ich habe mich ehrlich gefragt und ich habe zu mir, würdest du nicht tun, gesagt. Aber dann nochmal zu sehen, dass Allah dir die Chance gibt, wieder an Erfolg zu kommen und wieder Franchise-Partner und Erfolge und Läden, die funktionieren und Umsätze etc. Und du zahlst dir wieder dein Geschäftsführergehalt aus, ähnlich wie vorher und alles funktioniert wie vorher. Und du siehst auf einmal in der Praxis, dass sich das wieder null triggert. Das ist das schönste Gefühl der Welt, dass du wirklich gesehen hast.
Es bringt doch eine innere Ruhe, glaube ich, mit sich.
Dass ich mir nicht mein Handy in die Hand genommen habe und irgendwelche Uhren geguckt habe oder irgendwelche Autos oder irgendwelche, was kann ich jetzt als nächstes leasen und wieder auf Macker tun und auf Show etc. Ich war so glücklich, dass in mir drin keine Stimme war, die danach gefordert hat. Und das war eine der schönsten Bestätigungen jetzt in den letzten Monaten für mich. Ich sagte, boah, Alhamdulillah, ich habe wirklich absolut kein Verlangen mehr danach.
Warum ich dich auch hier haben wollte, du bist ja in vielerlei Hinsicht für mich ein Phänomen, ne? Und also zum einen bist du auch Motivation, zum anderen bist du auch Inspiration, ja, deine Persona, und zum anderen bist du ein Phänomen, weil ich glaube wirklich, also ich gucke mir viele Menschen auf Social Media, und dadurch, dass ich mich ja selber mit Content beschäftige, ne, ich kenne keinen, der so viel gehatet wird wie du, Alter. Das ist wirklich unfassbar. Also es gibt, glaube ich, kein Video von dir ausnahmslos, wo nicht mindestens ein Hate-Kommentar drunter ist. Wo ich denke, Alter, woher nimmt er diese Energie, immer diese negativen Kommentare zu packen und darauf einzugehen und das irgendwie in was Positives zu drehen? Ja, also du bist ja das Paradebeispiel, und Social Media ist für mich eigentlich asozial Media, wenn man es jetzt genau nimmt. Ja?
Asozialität
Social Media pur, hat unfassbar. Überhaupt nichts mit Sozialem zu tun, sondern hat so die asozialsten Seiten der Menschen hervorgebracht. Dinge, wo du dich nie trauen würdest, mir ins Gesicht zu sagen, hast du jetzt dann quasi dadurch, dass du jetzt ein Profil hast,
über
in dem du dich verstecken kannst, ja, Hast du jetzt die Möglichkeit oder nutzt jetzt oder hast du jetzt den Mut auf einmal und die Courage, in Anführungszeichen, Dinge zu sagen, die du sonst nicht sagen würdest? Das heißt, das hat Dinge zu Vorschein gebracht bei uns Menschen, die sonst so nie zu Vorschein gekommen wären. Und so Leute wie du und ich und andere Content Creator draußen, ganz viele von unserer Sorte, sind Zielscheiben geworden. Ja? Und viele gehen auch psychisch daran zugrunde. Ja? Das ist ja jetzt, gab's ja oft schon in der Vergangenheit, dass Leute sich das Leben genommen haben oder dass du Depressionen gekriegt hast oder dass die Psyche komplett ausgesetzt hat. Und das finde ich gut, wie du das machst, dass du hergehst, nicht nur quasi das aufnimmst, sondern eine Parole bietest und, wie ich finde, den Bumerang komplett nochmal zurückschmeißt in die Richtung. Woher diese Energie, woher...
Für mich, die Frage war aber zu Ende, ne?
Ja.
Okay, tut mir leid, dass ich dir reingesprochen habe. Tommy, für mich ist immer wichtig, je emotionaler ich an die Sachen rangehe, umso tiefer treffen sie mich. Deswegen sind für mich trockene Analysen immer sehr, sehr wichtig, also objektive Analysen, ne? Mhm. Frei von Emotionen. Und frei von Emotionen betrachtet, bin ich einfach jemand, der diesen Leitsatz, wenn dir das Leben Zitronen gibt, machst du halt einfach Zitroneneistee draus, ne? Der das verinnerlicht hat erstmal. Und ich will mit dem arbeiten, was ich habe. Und ich habe mittlerweile einige Sachen erkannt. Und eine Sache ist absoluter Fakt und ich werde es nicht umändern können. Und da kann auch keiner der Zuschauer mir etwas anderes sagen. Ich als jemand, der nach außen hin sowieso auch bekennender Muslim ist, ne, und auch stolz darauf ist, Muslim zu sein, der Türke ist und als Türke auch den Leuten etwas verkauft und somit auch ein gewisses Narrativ, ne, dieser Basar-Türke, hey, guck mal, damit auch ein bestimmtes Narrativ besetzt und damit auch viele Vorurteile in den Menschen weckt. Ich verliere sowieso, egal was ich tue. Wenn ich auf oberkorrekten Türken machen möchte, der integriert ist und ich komme nicht an mit Salamu alaikum und Alhamdulillah und Leute, schaut mal und Subhanallah und dies und das. Wenn ich all diesen Wortschatz verberge und auf oberintegrierten Türken tue, kriege ich Hate von meiner Community, die sagen, der hat sich verkauft. Guck mal, der steht nicht zu seiner Identität, der steht nicht zu seiner Religion, der steht nicht zu dem, wie er eigentlich hinter der Kamera ist. Heißt, ich kriege so Maximum Hate. Wenn ich so bin, wie ich eigentlich bin, und ich bin hinter der Kamera wirklich, Assalamu alaikum, alaikum salam, Bruder, die Gebetszeit ist eingetroffen, lass mich kurz beten, Bruder, Alhamdulillah, Inshallah, so bin ich hinter der Kamera, so bin ich auch hinter der Kamera, heißt, so bin ich wirklich. Und ich denke mir, im Natural so aufzutreten, wie ich wirklich bin, ist für mich das Schönste und das Beste. Und wenn ich eben so auftrete, habe ich in den Kommentaren die ganzen Leute, ah, da kommt er wieder mit seinen Zaubersprüchen, wenn ich kurz vor Schreien weiß, der Bismillah sage, sagen sie, ja, guck mal, da sagt er sein Simsalabim. Und guck mal, der Muslim, der seine Religion dazu ausnutzt, um Business zu machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Egal, ob ich die eine Richtung einschlage oder die andere Richtung einschlage, es gibt für mich gar keine Mitte. Ich verliere immer. Die Frage ist nur, die ich für mich beantworten möchte.
Mit was fühlst du dich wohler?
Von wem möchte ich gehatet werden? Das darf ich entscheiden. Okay. Möchte ich von meinen muslimischen Mitbürgern und den Türken und den Ausländern gehatet werden? Oder möchte ich mich von den Nazis haten lassen? Oder möchte ich mich von den Leuten haten lassen, die selber keine Zugehörigkeit haben, aber alles einfach hassen? Und das Schlimmste ist ja im Internet, sobald du verkaufst, bist du sowieso eine Zielscheibe. Du darfst im Internet niemals verkaufen. Mhm. Die erfolgreichsten Menschen sind ja die so Familien-Content, so weißt du, so Jindawi-Content. So.
Ja, aber geh mir
mal... Obwohl das ja Maximum Business ist. Es geht ja nur um Klicks und Generieren und Product Placement. Aber genau. Kein Video kommt ja so rüber, als ob er dir gerade was verticken will. Mhm. Ne? Ich nehme euch heute mit meiner Familie an. Was für, du nimmst uns mit. Du nimmst uns mit, an deinem nächsten Tag einfach mit uns wieder Geld zu verdienen. Du willst uns für gar nichts mitnehmen. Was ich nicht hate, aber es ist Fakt. Und diese Leute bekommen am wenigsten Hate ab, weil sie eben nicht frontal
von der Kamera. Der hat auch eine Jindawi Bowl, die will er ja verkaufen. Ne?
Ja, also. ja. Wäre jetzt nur das wäre die Spitze des Eisbergs nur. Und sobald ich dann vor die Kamera drehe, zum Beispiel mein meist gehatetestes Video in TikTok ist...
Jetzt bin ich gespannt.
Ein, ja, quasi eine Art Selling hier, ein VSL quasi, verpackt aber auch ein bisschen in meine humoristische Art, wo ich halt einfach die Kamera in den Laden reinkomme und ich sage, du hast ungefähr 100.000 Euro Kapital und möchtest dich selbstständig machen, dann herzlich willkommen bei Krusty Slices.
Ah, das
und
Video kenne ich.
Erwähne ich part, eine Info nach der anderen. Ich sage, Bruder, das Video hat einfach 500.000 Aufrufe auf TikTok organisch erzielt und die Kommentare sind voller Hass. Voller Hass. Warum? Weil die Leute sehen dort jemanden, der Geld verdienen möchte. Aber 99% der Leute, die dieses Video sehen, verdienen kein Geld. Und somit kollidieren dort zwei Welten aneinander. So, das ist für mich die erste Ebene, dass ich einfach trocken analysiere und erkenne. Enes, egal was du machst, du wirst gehatet. Vor allem auch mit deiner Vorgeschichte, mit deiner sehr verfälschten Vorgeschichte, dass Leute denken, du baust Läden auf, damit Leute nach einem halben Jahr platt gehen und dann zerstörst du die Existenz von Familien, ohne dass die Leute einmal tiefer in dieses, das ist ja ein Ozean, in dem man abtauchen kann, wo man eigentlich mich mal hören muss, wo man auch mal gerne Dutzende Ex-Franchise-Nehmer hören muss. Hätte ich einmal einem Franchise-Nehmer was Böses, absichtlich Böses getan, würde ich mich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu treten, zu sagen, ich bin heute in meinem Laden, heute Neueröffnung hier, ich würde zeitversetzte Videos posten, weil ich Angst um mein Leben hätte. So, weil ich weiß genau, treibe niemals einen Menschen in die Enge in Bezug auf seine Familie, seine Ehre und seine Finanzen. So, weil wenn du einmal einem alles nimmst und er nichts mehr zu verlieren hat, dann nimmt der dem das, der ihn dazu gebracht hat, dass er alles verloren hat. Ich würde mich niemals trauen, rauszugehen. Mhm. Aber ich traue mich, vor jedem einzelnen Franchise-Nehmer, der jeden einzelnen Laden zugemacht hat, zu treten und zu sagen, ich habe das Bestmögliche in meiner Hand getan. Im Sinne von, natürlich habe ich Fehler gemacht. Vielleicht habe ich mich mal nicht rechtzeitig gemeldet. Vielleicht habe ich mal nicht rechtzeitig agiert, wo ich hätte agieren müssen. Aber im Nachhinein, dass ich dann sage...
Aber halt keine böswillige Absicht nicht böswillige. In dem Sinne, dass du sagst,
und das ich auch, lasse ihn jetzt mit Absicht platt. Das ist auch für mich das Allerwichtigste. Was war meine Absicht? Denn wenn ich jemanden, der an der Klippe hängt, meine Hand reiche, damit er sie nimmt und ich sie hochziehe und er aber zum falschen Timing seine Hand hochnimmt, um sie mir zu geben und ich packe sie nicht genau und genau deswegen fällt er dann die Klippe runter und stirbt, bin ich jetzt ein böser Mensch gewesen? Meine Absicht war doch, ihm zu helfen. Ja. So, das war jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber die Absicht ist für mich einzig und alleine das, was zählt. So, ne? Jetzt habe ich wieder viel ausgeholt. Wo waren wir? Genau, wie ich
mit der Hate-Sache umgehe. Ja.
Ich habe dir jetzt einmal diese trockene Analyse gemacht, im Sinne von, dass ich anerkenne, egal was du machst, du wirst gehatet. Ja. Und dann die Frage an mich. Enes, wirst du damit umgehen können oder nicht? Mhm. Ja, ich werde damit umgehen können.
Okay.
Und warum werde ich damit umgehen können? Ganz einfach. Ich habe so oft in meinem Leben Videos gesehen, wo ich mir dachte, boah, was für ein Schwachmat, was für ein Penner, was für ein Trottel. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ich gehe jetzt in die Kommentarleiste und tippe da jetzt so einen Hate-Kommentar ein mit meinem Profil, würde für mich niemals in Frage kommen. Aber jetzt, einen Schritt weiter, ich erstelle einen Fake-Account, um dann auf dieses Video zu gehen und dann darunter einen Hate-Kommentar zu schreiben und schick mir, Enes, Alter, wie viel hast du heute noch zu tun? Wie wertvoll ist deine Zeit?
Ja.
Und vor allen Dingen, was bringt dir dieser Hate-Kommentar? Wirst du dadurch besser schlafen können oder so? Nein, ganz im Gegenteil, du nährst damit deinen eigenen Hass. Heißt, beim nächsten Video noch mehr Hass. Bedeutet, ich habe diese Menschen einkategorisiert, die eben diesen Hass verbreiten.
Ja.
Und ich schwöre es dir, im echten Leben, ich habe noch nie in meinem Leben, und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren im Franchise aktiv, einen Menschen gehabt, der sich vor mich hingestellt hat. Und ich bin ja bei ganzen Openings und so, ich mache ja überall Videos. Ich bin ja in der,
du bist ja viel unterwegs,
in der Welt aktiv. Wahrscheinlich. Ich bin ja kein eingeschlossener Streamer, Bruder, der so in seinem Zimmer sitzt und die ganze Zeit Videos macht und noch nie in der echten Welt unterwegs war.
Ja.
Ich reise durch die Welt. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich vor mich hingestellt hat und gesagt hat, das nur annähernd an einen Hate-Kommentar in TikTok oder Instagram rankommt. Bedeutet für mich erstmal, diese Menschen existieren in der echten Welt für mich gar nicht. Es könnten hinter all den tausenden Fake-Accounts, die diese Hasskommentare schreiben, tatsächlich realistisch auch nur ein einziger Mensch stecken.
Ja, durchaus.
Das sind realistische Szenarien. Ne?
Gibt's ja alles.
Und Punkt Nummer 3, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das ein Kind macht, kann ich mir nicht vorstellen, also ein Kind würde gar nicht so viel Hass in sich haben gegenüber mich und sich gar nicht diese ganzen Szenarien in seinem Kopf bilden können mit und der macht Geld und ich hänge hier ab und dies und das. Heißt, das ist für mich ein erwachsener Mensch, der das schreibt. Mhm. Und dann denke ich mir, Budi, stell mal. Und dann bin ich mir auch sehr sicher, dass ein männlicher Erwachsener, ich kann mir auch keine Frau vorstellen, die das schreibt, sag ich dir ehrlich. Dann stelle ich mir vor, wie eine Ehefrau in einen Raum reinkommt und da sitzt ein erwachsener, gemachter Mann wie du, an seinem Handy und tippt gerade so einen Hate-Kommentar unter einem Video von Enes ein. Und diese Ehefrau kommt und guckt, was ihr Mann macht und schaut so und versteht gerade, was ihr Ehemann da gerade tut.
Ja.
Nämlich mit einem Fake-Account, ein Hass-Kommentar unter einem Video von einem 31-jährigen Unternehmer in Deutschland zu machen, der einfach nur sein Business machen möchte. Und dann habe ich diesen Person Mensch in eine Kategorie
eingetan.
Ich mir denke, Maximum peinliche Spezies. Was für ein Mann ist das?
Ja.
Das ist doch keiner, der auch nur dreistellig auf dem Konto hat. Das funktioniert ja gar nicht. Stell dir vor, du bist maximum erfolgreich, du hast deinen eigenen Angestellten, du hast ein Auto vor der Tür, du lebst in einem schönen Haus, du hast eine schöne Frau und Kinder, du nimmst dein Handy in die Hand, gehst in dein Fake-Account und schreibst unter NS-Videos Hate-Kommentare. Kannst du dir das vorstellen? Ist das ein realistisches Szenario für dich?
Nein.
Für mich maximum unrealistisch. Für mich muss dieser Mensch, der diesen Hate-Kommentar verfasst, seine Boxershort maximum minimum 2 Wochen schon anhaben, okay? Stinkt, hat hier noch Augensand hier drin, Mundgulli, mindestens 2-3 Zähne fehlen und keine Frau, keine Kinder, nichts, Maximum unerfolgreich. Und ich denke mir, hey Bruder, wenn das die Sorte Mensch ist, die mich hatet, ne, geschenkt, macht weiter, gar kein Problem. Weil ihr habt mir noch nie was genommen, ganz im Gegenteil, ihr habt mir so geile Steilvorlagen gebietet für ein virales und geiles Video nach dem nächsten. Dem anderen. Macht weiter, gar kein Problem.
Stichwort Maximum erfolgreicher Unternehmer. Dein Vermögen wurde geschätzt auf 2,5 Millionen Euro, habe ich mal irgendwo gelesen gehabt. Ist das, entspricht das der Wahrheit? Ist das gelogen?
Völliger Schwachsinn.
Völliger Schwachsinn.
Völliger Schwachsinn.
Da fehlt eine Null.
Nein, nein, viel, viel weniger. Vollkommener Schwachsinn.
Okay.
Ja, ja. Die machen da aus Umsatz, Gewinn etc. Ja. Und ich sag dir ehrlich, ich werde damit zahlen und so gar nicht mit dir reden können, weil selbst wenn ich es wollen würde, selbst wenn die Kamera aus ist und ich sage dir, komm, ich würde dir gar nicht sagen können, weil ich weiß es gar nicht, Brudi. Geld ist für mich immer nur ein Werkzeug. Ich bin ein so investierfreudiger Mensch. Ich bin keiner, der hortet. Ich bin keiner, der,
was machst du mit dem Geld,
der Aktien investiert oder sonst was. Ich investiere immer wieder in meine Marke. Ich investiere immer wieder in neue Produktforschung, in Produktinnovation, in Produktentwicklungen. Im Hintergrund passiert ja so viel, was die Menschen gar nicht sehen. Ich entwickle gerade allein im Hintergrund verschiedenste Teigversionen, ja, zum Beispiel von Krusty Slices. Ich horte für Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Euros Verpackungsversionen und Modelle, damit ich einfach nicht leer laufe, weil ich einfach übertriebene Paranoia habe, dass ich in irgendeiner Weise auf irgendeinem Produkt, wo ich für zuständig bin, die ich selber produziere, leer laufe. Ich gehe so viel in Vorkasse für meine Partner, wenn wir zum Beispiel unseren Teig produzieren, der extra für mich spezifiziert ist. Das wird gehortet, die ganzen Kühllogistik, die ganzen Lagerungskosten, die ganzen Mitarbeiterkosten. Da rein investiere ich meine ganzen Gelder. Und würde ich jetzt so einen Überschuss oder sonst was haben, wo ich sage, ich weiß nicht, was ich mit dem Geld tun soll, glaub mir, ich würde einfach nichts Unternehmen gründen oder sonst was. Aber ich bin einer, der immer wieder einfach, vor allem jetzt aktuell, immer wieder einfach in die laufenden Projekte investiert. Was habe ich damals mit dem Geld gemacht? Hey, ich habe es für Langzeitmietwagen ausgegeben, ich habe es für irgendwelche Uhren ausgegeben, ich habe es für von oben bis unten Louis Vuitton ausgegeben, ich habe mir ein Haus gekauft, so Sachen habe ich damals gemacht. Aber jetzt gerade, ich investiere einfach nur anständig immer wieder reinvest in mein Projekt, weil das ist etwas, woran ich glaube. Und deswegen ist es auch für mich völlig ungerechtfertigt, dass Leute ankommen zu mir und es behaupten, zu wagen, nächste Franchise-Ding nach halbe Jahr, diese, was für? Komm mal, ich zeig dir mal, was ich hier rein investiere, an Zeit, an Arbeit, an Geld, an Fleiß, an Blut, an Schweiß und an Tränen. Dann siehst du, keiner glaubt an diese Sache so sehr wie ich. Und deswegen ist es gerechtfertigt, dass ich sage, wer möchte mit hier mitmachen, unter absolut humanen Bedingungen.
Jetzt bist du ja bekannt geworden mit Royal Donuts und jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Krusty Slices gehört, für diejenigen, die Ennis ja nicht kennen und das, was er bisher alles getan und geleistet hat und wofür er bekannt ist. Krusty Slices ist ein neues Produkt, was du in die Welt getragen hast und hast jetzt schon 5 Filialen, wie du gesagt hast. Du hast mit deiner eigenen wieder angefangen, zuerst wie mit Royal Donuts in Aachen.
Und 18 unterschriebene Filialen.
Jetzt die noch kommen?
Alle unterschrieben bereits, ja.
Also dann haben wir...
Und knappe 20 Standorte haben wir jetzt schon.
Bis wann werden die eröffnet sein?
Ich denke mal, innerhalb des nächsten halben Jahres sind alle auf.
Also noch dieses Jahr?
Ja.
Also wir können erwarten, dass von den...
Also ich denke mal, mindestens bis Ende des Jahres 25 Filialen.
Bis Ende, also von 5 bis 25 Filialen, in welcher Zeit jetzt in Summe, wenn wir jetzt mit dir deinen Laden dazu in 2 Jahren...
Mein Laden ist jetzt knapp ein Jahr alt, der Krusty Slices Standort in Aachen. Und bis, also sagen wir mal, wenn die 25 Standorte stehen, haben wir ungefähr so 2 Jahre Arbeit investiert.
Ja. Okay. Was ist Krusty Slices? Für die, die es nicht kennen.
Was war Royal Donuts? Beschreib es mir. Royal Donuts war die Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Produktes, korrekt?
Richtig.
Krusty Slices ist die Weiterverarbeitung und Weiterentwicklung eines bereits bestehenden und etablierten Produktes, nämlich der Pizza. Und ich habe einfach nur geschaut, wie kann man das ganze Ding auf ein nächstes Level bringen. Und ich persönlich liebe den Croissant-Teig, das ist mein absoluter Lieblingsteig. Ich liebe dieses Knusprige, ich liebe dieses Buttrige. Ich liebe dieses Vollmundige, was einem gibt. Und
vor allem, übrigens auch gerne beim Bäcker, ja?
Wenn man bestimmte Toppings oder Zutaten oder wenn man Marmelade und Butter etc. draufschlägt, welchen zusätzlichen Effekt einfach dieses Croissant nochmal diesem Topping verleiht.
Ja.
Und da dachte ich mir einfach, hey, auf der Herzebene könnte das nochmal so ein Gamechanger werden. Und da habe ich mich dann nicht lumpen lassen. Ich habe da nicht selber irgendwas einfach rumkreiert oder so, weil ich komme nicht aus dieser Branche. Ich habe mir 2 Sterneköche gepackt, bei mir aus Aachen. Ich weiß nicht, ob das CHIO-Event dir was sagt. Das ist Weltfest des Pferdesports. Sehr elitäre Veranstaltung. Findet einmal im Jahr statt. Kommen auch die ganzen aus Saudi-Arabien und so. Die kommen dann mit ihren Araber-Pferden und so. Also wirklich ein richtiges Multimillionen-Event. Und da gibt es halt Köche, die dann das Event-Catering und sowas machen. Mhm. Und einer davon ist ein guter Freund von mir von der Schulzeit früher.
Ach, witzig. Und der hat Krusty Slices mitentwickelt?
Der hat mit mir gemeinsam die Sorten entwickelt.
Okay.
In Bezug auf die Toppings, die Soßen, die Komponenten, was miteinander gemischt werden soll. Und da bin ich ihm auch wirklich bis heute sehr dankbar für. Und wir haben da was wirklich Großartiges miteinander geschaffen. Ne? Es sind 21 cm große Croissants. Die wiegen
21 Zentimeter.
Ja, das ist ja schon ein Riesenprügel.
Ja, ja, ja. Also wer die live einmal in die Hand nimmt, sagt, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß sind. Ich bin Stuttgarter. Ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Wird einer von diesen kommenden 18 Filialen, wird einer davon in Stuttgart sein?
Nein, aktuell nicht Stuttgart. Nein. Wir sind immer wieder
in Stuttgarter, bitte. Sorgt dafür, dass es hier auch ein Krusty Slices gibt.
Wir sind immer wieder in Gespräch mit Stuttgartern, aber es ist manchmal, wie du kennst, weißt ja, wie das Vertriebsleben ist. Manchmal steckt da der Hase im Schuh.
Ja.
Dann funktioniert es halt nicht.
Riesengroßes Produkt, also 21 Zentimeter
großes Croissant, ne, mit 30% Butteranteil, auch wirklich eine sättigende Kanone ist das. Und dann hast du oben eine italienische Tomatensauce, Mozzarella-Käse überbacken. Dann hast du da die entsprechenden Toppings, je nachdem, welche Sorte du gewählt hast. Ne? Pastrami, wir haben Trüffel-Teriyaki-Pastrami. Wir haben eine Thunfisch-Variante, der Tono-Wasabi-Mayo mit einer Wasabi-Mayonnaise. Auch sehr, sehr interessant. Gibt es so aktuell gar nicht auf dem deutschen Markt. Dann haben wir Signature-Pastrami mit unseren Senf-Kaviar-Tröpfchen. Kennen die Leute so auch nicht. Also wir haben viele Komponenten, die man so gar nicht kennt, die aber halt aus der Sterneküche kommen. Und deswegen kennen die Leute
es nicht. Krass, du hast so ein bisschen Sterneküche genommen und sie gemischt mit so etwas, was es schon gibt. So ein bisschen Imbiss-Street-Style so Fashion-Luxury mit Street
gemischt. Mediterraner Pesto-Slice mit Himbeer-Balsamico und so. Also das kennen die Leute so gar nicht. Ne? Hört man ab und zu hier und da. Und ist aber halt gang und gäbe
in der Masse gar nicht etabliert eigentlich.
Ja, ja. Und das Schöne daran ist, es sind günstige Dinge. Die kann man leicht umsetzen. Aber sie sind halt im Mainstream nicht so angekommen. Und da habe ich natürlich meine riesen Chance darin gesehen, das jetzt in den Mainstream einfach über diese Croissant-Pizza-Sache zu etablieren. Weil Croissant ist für mich auch schon etwas Elitäres. Mhm. Croissant ist für mich nicht Bauernbrot. Ne? Croissant ist schon Maximum im Teigbereich. Ne?
Ja.
Auch die Art und Weise, wie es zubereitet wird, angerichtet wird, wie es aussieht, wie es klingt, wie es produziert wird. Auch in den Patisserien in Paris und sowas ist das so die höchste Kunst des Teiges, ne? So ein Croissant-Teig. Ist ja so ein tourierter Teig, nennt man das ja, dass wir ihn ja tourieren und so. Und das erfordert einfach eine gewisse eine Kunst, ein gewisses Handwerk. Und da dachte ich mir, passt das super schön, das dann mit diesen Sterneküche-Elementen miteinander zu kombinieren. Und dann ist halt Crust Slice entstanden. Ne? Wir haben frittierte Maiskolben als Beilage, wir haben Gitterfries als Beilage, dann haben wir auch süße Slices, süße Croissants. Mit Pistaziencreme etc., hast du nicht gesehen. Und dadurch halt dieses Konzept jetzt entstanden. Und erfreut sich mittlerweile einem enorm tollen Kundenstamm, die halt dankbar sind, dass wir da sind. Ne?
Machst du Crusty Slices in kleinen Dörfern mit 20.000 Einwohnern auf?
Nein.
Also auch dahingehend sagst du, hey, die Themen, die du bei World Donuts hattest, wo du gesagt hast, hey, das war der junge Ende Steckert, wo die Onkels gekommen sind und gesagt haben, mach mal hier da auf, weil die Tante will da einen Laden haben. Ja. Das machst du jetzt einfach aus Prinzip nicht mehr.
Ja, was ist das Prinzip? Genauso wie ich dir eben auch vehement betont habe, dass Royal Donuts viel Unrecht angetan wird, im Sinne von, ach, so ein Einjahresding und Scam und er macht einfach nur hier Läden etc.,
ja.
Dass das alles dem nicht entspricht, muss ich ja genauso aber auch in meine Richtung reflektieren, was habe ich falsch gemacht.
Ja.
Das sind natürlich Dinge wie falsche Franchise-Partner-Auswahl, womit ich keinen Menschen denunzieren möchte, aber es gibt einfach Menschen, die sind nicht dafür geeignet. Ne? Die investieren dann, tun da 2, 3 Schüler rein und denken, das Ding läuft jetzt. Ich brauche Selbstständige, ich brauche keinen Unternehmer, ich bin der Unternehmer. Ich brauche Selbstständige, die selbstständig ihren eigenen Laden führen. Ich will keine Unternehmer haben, die in einem Crusty Slices die Chance sehen für passives Einkommen, wie so eine Art günstigere Immobilie, weißt du?
Mhm.
So, das ist es nicht. Man muss schon seinen Laden mit Herzblut führen. Stichwort richtige Franchise-Partner-Auswahl. Dann natürlich auch richtige Standortauswahl. Dann natürlich auch richtige Marketing-Konzeptionierung. Nicht, dass man da
das
einmal...
Das Krasse ist jetzt auch, habe ich gesehen auf TikTok, sorry, wenn ich nur unterbreche, die eigenen Stores haben jetzt auch eigene TikTok-Kanäle. Ne? Also es geht nicht nur alles über deinen,
natürlich,
sondern die haben eigene Kanäle.
Wir kombinieren hier einfach Guerilla-Marketing mit zentralem Marketing. Und ich denke, das ist eine gute Kombination aus beidem einfach. Und diese Langfristigkeit ist auch wichtig, weil, schau mal, Royal Donuts hat eine Phase gehabt, da haben wir marketingtechnisch auch alles auseinandergenommen. Aber irgendwann wurde sich auch ausgeruht auf dem Erfolg und dann kam marketingtechnisch nichts mehr und produktinnovationstechnisch nichts Krasses mehr.
Mhm.
Da muss ich dann natürlich auch ansetzen und sagen, hey, diese Dinge müssen stetig verfolgt werden. Und für mich, mein Versprechen an mich, das ist mein letztes Franchise-Unternehmen. Ich will danach keine Franchise-Unternehmen mehr aufbauen. Ich habe danach ganz andere Richtungen, die ich einschlagen möchte, auch unternehmerisch gesehen, die für mich schon feststehen, die ich nicht nennen werde, die auch im Hintergrund stattfinden werden. Aber das ist für mich mein letztes Projekt, wo ich voll Herzblut reinstecke und mir auch beweisen möchte, es geht für mich immer you versus you, ich gegen mich selbst, mir auch beweisen möchte, dass wenn ich möchte, es genauso innovativ, toll, wie bei, Royal Donuts aufbauen kann, aber durch, mit einem viel langfristigeren Weg. Und da zählt es für mich auch dazu, dass ich nicht keine 100 Filialen oder 200 Filialen mehr in Deutschland aufmachen würde. Ich gehe bis 30, 40 maximal und dann ist auch Schluss. Weil QM ist ein Riesenthema im Franchise, ne? Also Qualitätsmanagement. Mhm. Ne? Da hast du, der jetzt ist übrigens mein Quality Manager, auch schon seit über 4 Jahren jetzt, 5 Jahre? 5 Jahre schon. Also bei Royal Donuts, der die Stores kontrolliert etc. Und da haben wir einfach aus der Vergangenheit gelernt, wenn du anständige QM machen möchtest, dass das Ganze auch ein überschaubares System sein muss.
Kannst du halt keine hunderte von Filialen brettern.
Ja, und auch gewisse Prozeduren, die ich eingeführt habe in Bezug auf Master-Franchise-Partnerschaft, dass man einem Partner 10 Städte gibt, zum Beispiel.
Ja.
Ich habe viele Partner gehabt, die waren Master-Partner, im Sinne von, sagen wir mal, der hat ganz Bayern gehabt. So. Mhm. Aber dadurch entsteht dann eben eine interne Negativpolitik, in Bezug auch auf die Preispolitik und die Rohstoffpolitik. Mhm. Nein, ich beliefere meine Partner selber, das sind meine Partner.
Ja,
und ich als NSH-Head habe dann gar nicht mehr die Chance, da in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren mit dem Partner, weil das jetzt mein Unter-Franchise-Partner geworden ist, ne? Nicht nur mein, so wie Untermieter.
Ja.
Das sind alles Dinge, die ich gar nicht mehr tun würde, damit ich eben die Hebel immer in der Hand habe. Aber du kannst nur aus Fehlern lernen, wenn du sie erstmal gemacht hast. Mhm. Und nochmal, diese ganzen Möchtegern-Experten, die jetzt schreien und sagen, oh, hätte man so, und das war alles abzusehen. Wo wart ihr, als das ganze Ding sich aufgebaut hat? So, ne? Deswegen, der NSH-Head damals hat nichts falsch gemacht, aber der NSH-Head heute würde alles falsch machen, wenn er dasselbe tun würde wie der NSH-Head damals.
Jetzt hast du ja sehr viel Religion auch mit reingebracht. Ne? Also du bist ein stolzer Muslim, Alhamdulillah, und im Prinzip die ganzen Dinge, die du sagst,
ja,
dass du dich auch nicht versteckst, sondern das, was du vor der Kamera vorgibst zu sein, dass du gläubig bist, dass du das auch nach außen trägst, stolz bist. Wurde dir ja auch schon zum Verhängnis, mehr oder weniger.
Du weißt, was ich halt sehr
die Presse was sehr ist ja auf dich losgegangen,
ja,
und hat gesagt, hey, du bist irgendwie, oder hast Kontakt
mit Christen. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Glaubst du mir? Ich weiß gar nicht, was das heißt.
Ja.
Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ja.
So, ich weiß nicht, was ein Islamist ist. Ich weiß nicht, was ein Salafist ist. Diese ist. Was ich aber nur viel sehe, ist Branding, abstempeln und in Schubladen tun. So, lieben leider auch wir Deutschen. Ich sage auch extra wir Deutschen. Ich bin selber in Deutschland aufgewachsen. Ich habe hier mein Abitur gemacht, Schule, Kindergarten. Ich habe alles hier erlebt. Deswegen, wir Deutschen, wir lieben dieses Schubladendenken. Und unglaublich. Und ich finde es unglaublich traurig, dass wir von Anfang an auch in einer Gesellschaft aufwachsen, die so anti-Religion ist. Ne? Es fängt ja an mit Trennung von Staat und Religion. Und in der Schule auch Evolutionstheorie etc. Da gibt es ja gar keine Alternative für dieses Göttliche und, wie nennt man das heutzutage, intelligentes Design. Wenn man quasi nicht an Religion glauben möchte, glaubt man an intelligentes Design.
Da ist das so?
Ja, ja, natürlich. Okay. Kannst du googeln, also gibt es riesige Vorträge
etc.
Also vor allem Agnostiker gehen eher in Richtung intelligentes Design. Agnostiker weiß, was es ist, ne?
Ja.
Also der quasi weder glaubt noch nicht glaubt, er denkt, da ist irgendwas, alles ganz schwammig, das ist ein Agnostiker.
Mhm.
Und ich finde es einfach traurig, dass heutzutage jeder Businessman vor die Kamera treten kann und verschiedenste Coaches nennen kann. Ne? Ich wurde ausgebildet von da und von dem und ich führe den Leitsatz von Farrell Frankens mit der Methodik 12 to 5 und ich stehe dann so auf und ich mache dann diese und ich führe diese. Und jeder kann vor die Kamera treten und von irgendwelchen Ernährungscoaches die Prinzipien predigen und was hat dein Leben verändert? Ja, indem ich das und das Buch gelesen habe von dem und dem und er hat mir das gesagt und dieser Satz ist in meinem Kopf hängen geblieben. Seit ich das praktiziere, geht es mir so viel besser. Können die Leute in Deutschland machen und keiner basht dich dafür, korrekt?
Richtig.
Können Leute machen. Aber wehe, du sagst, der Koran hat mich inspiriert dazu, ein besserer Mensch zu werden, gediegener zu sein in meinem Handeln, besser mit meinen Mitmenschen umzugehen, viel dankbarer in meinem Leben zu sein und eine viel schönere Balance in mir drin zu finden, dass ich einfach verstehe, ich wurde auf diese Welt geschickt für eine festgelegte Frist und meine Seele wird irgendwann abberufen. So wie ich nicht entscheiden konnte, wann ich auf die Welt komme, werde ich irgendwann auch von dieser Welt gehen. Und in diesem Tempus obliegt es einfach mir selbst, bestmöglich das zu tun, was in meinen Händen liegt. Und alles darüber hinaus wird Gott mich nicht befragen. Gott wird mich nicht befragen über eine geschlossene Filiale, wenn ich zu der Zeit das getan habe, was in meinen Händen lag und in Bezug auf meinen Wissensstand und. Und das sind Dinge, die mir Kraft geben, die mir Mut geben und die mir auch eine Struktur für meinen Alltag geben, morgens aufzustehen und zu beten. Nachts nicht schlafen zu gehen, bevor ich gebetet habe. Auch egal, wie wichtig gerade die Meetings oder die Treffen sind, zu sagen, Leute, jetzt kurz Pause, ich muss kurz beten. Kurz auch diese, so wie man, wenn man bei einem Formel-1-Racing, dass mal kurz dieser Boxenstopp stattfindet. Weißt du, kurz mal Boxenstopp, kurz mal Pause vom Alltag und danach wieder in dieses materialistische, weltliche Rennen geht. Und wenn man dann vor die Kamera tritt und dann auch mit den entsprechenden Wordings arbeitet. Und für mich sind Worte nicht bloß Worte, für mich sind Worte Energie. Und auch in meiner Religion sind Worte Energie. Denn wenn wir zum Beispiel, Subhanallah, Subhanallah, das heißt, gepriesen sei Allah, ist nichts Schlimmes. Gepriesen sei der, der mich und dich erschaffen hat. Und wir wiederholen das gerne, auch mit unserer Zunge. Und wir glauben daran, dass das gewisse Energien freisetzt, und zwar positive Energien. So, und zwar Dankbarkeit. Du bist dankbar gegenüber dem, der dich erschaffen hat, und du lobpreist ihn. Lobpreisen ist ja sowas wie loben, aber gleichzeitig auch dankbar sein. Das ist ja dann ein Lobpreis, das ist nochmal die Steigerung von nur loben. Und das sind für mich Dinge, die ich dann natürlich, wenn ich merke, das bringt mir was, mit Liebe weitertrage und auch vor die Kamera trage. Und das ist dann so traurig, dass man dann Kommentare liest wie der Versuch, mit seiner Religion Geld zu verdienen. Herr Brudi, das Einzige, was mir Religion gebracht hat, materialistisch gesehen, ist nur Schaden. Glaub mir, ich habe mit meiner Religion noch nie einen einzigen Euro verdient. Ganz im Gegenteil, meine Religion hat mir finanziell gesehen, wenn ich das so trocken betrachten würde, Schaden gebracht. Aber ich würde niemals sagen, dass meine Religion mir Schaden gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Wenn, dann hat meine Religion mich wahrscheinlich vor vielen schlechten Dingen bewahrt, vor schlechten Partnern bewahrt. Und ganz ehrlich, wenn jemand mit mir nur zusammenarbeiten wollen würde, wenn ich der aalglatte, integrierte Deutsch-Türke wäre, der Hallo und guten Morgen und guten Appetit etc. und nichts mit Bismillah und Assalamu alaikum und Inshallah, und das ihn abschreckt und er deswegen nicht mit mir zusammenarbeitet, dann war es das Beste, dass ich mich gezeigt habe, wie ich wirklich bin. Denn mit ihm, hätte ich niemals in meinem Leben zusammenarbeiten wollen würden. Und deswegen finde ich es traurig, dass sobald man dann halt sagt, Religion ist das, was mich verändert hat. Allah ist der, der mich verändert hat. Und mein Prophet Mohammed, Segen und Frieden auf ihm, seine Lebensweise und seine Sunna ist das, was mich verändert hat. Dass dann Leute einen direkt platt machen. Aber hätte ich irgendeinen Coach erwähnt, irgendeinen Autor erwähnt von irgendeinem Buch, nachdem ich jetzt lebe und nachdem ich strebe, so zu werden wie er, ist das völlig normal für die Leute. Aber wehe, du erwähnst Religion.
Zwei Dinge. Ist gerade ganz interessant, dass du das erwähnst. Und zwar habe ich einen Kollegen von mir aus Dortmund, ist auch Türke, ultra erfolgreiche Online-Marketing-Agentur mit 50 Mitarbeitern, war ich neulich bei ihm zu Besuch. Und der hat einen Kunden da aus Köln, ganz groß, auch im Bereich der Logistik, auch Türke. Und dann war ich am Freitag, also ich war von Donnerstag auf Freitag da, und da hatten die Business-Meeting, ich habe gerade so ein Video dabei gedreht. Und dann merkst du, wir beide so getrennt voneinander in so einen Raum reingehen. Und ich denke so, was machen die? Dann gucke ich so, da war so ein Teppich ausgerollt, so beten, Schuhe ausgezogen, hat gebetet. Hat im Prinzip einen Cut gemacht, so wie du es gerade gesagt hast. Und haben beide jeweils gebetet und sind dann beide danach, zwei erfolgreiche Menschen, in die Kirche nochmal zusätzlich gegangen, in die Moschee, um ihr Freitagsgebet abzulassen. Und das fand ich so interessant, diese Parallele, ne? Dass auf einmal so aus diesem krassen Business-Meeting, wo es ums Geschäft geht, zack, so, wir gehen jetzt beten. So, dieser Twist.
Bruder, ich sag dir ehrlich.
Und nochmal ganz kurz, die zweite Sache, die ich dazu sagen wollte, ist, ich glaube, so, du hast es jetzt ja wirklich wundervoll erklärt, was der Glaube mit sich bringt. Aber ich glaube auch ein Stück weit, so Menschen wie du, die werden stigmatisiert, weil es auch andere Leute gibt, die in Deutschland sind. Es sind ja viele Dinge passiert. Der Afghaner hat den abgestochen, der aus welchem Land auch immer der kam, hat den abgestochen, und der ist in den Weihnachtsmarkt reingefahren und was ich. Und da sind ja immer irgendwelche anscheinend muslimische Leute, die da mit, oder mit einem muslimischen Background. Und wir werden ja auch ein Stück weit geframed, so, ne, dass es dann heißt, der Muslime hier oder der Islamist dort, keine Ahnung, dass du dann quasi als normaler Türke oder normaler Muslime irgendwie, der seinen Glauben ganz normal auslebt, wie zum Beispiel ich als Katholik oder der als Buddhist oder an was auch der vierte Mensch auch immer glaubt, dann in eine Schublade mit reingesteckt wirst, womit du gar nichts zu tun hast.
Nichts, überhaupt nichts, überhaupt nichts.
Ne? Und das ist, glaube ich, so das Thema oder das Problem, was wir dann haben, dass auf einmal alle, die alle, die Moslems sind, auf einmal in eine Schublade reingesteckt werden, Trichter, zack, hier rein, alles extrem, alles scheiße, ihr wollt alle Leute killen oder keine Ahnung, was eure Message ist, so.
Völliger Schwachsinn.
Dabei kenne ich, ich bin ja selber multi-international aufgewachsen, mit Griechen, mit Türken, mit Leuten aus Ghana, er ist aus Eritrea, mit Deutschen, mit Kroaten, mit Serben, mit allen, allen.
Ja.
Und eine Sache habe ich festgestellt, ist völlig gleichgültig, ob du schwarz, weiß, grün, blau bist, Grieche, Türke, Albaner, Amerikaner, Deutsche. Am Ende des Tages, entweder du bist ein Mensch mit den richtigen Werten, du bist ein guter Mensch, oder du bist einfach ein schlechter Mensch.
Ja.
Religions- und herkunftsunabhängig. Ja. Ich mache dich nicht fest anhand deiner Religion und anhand deiner Herkunft. Du hast einen Charakter und diesen Charakter trägst du nach außen. Völlig gleichgültig, wer du bist, wo du herkommst.
Ist auch bei uns tatsächlich in der Religion so. Hast du gerade sehr schön wiedergegeben. Und ich sag dir ehrlich, Tommy, Jetzt rückblickend, in der Zeit, wo ich meine erfolgreichste Zeit hatte, vermeintlich erfolgreichste Zeit, wo alle Medien über mich berichtet haben, mich auf dem hohen Ross getragen haben, mich auf dem Thron getragen haben, wo ich einfach der absolute King war. Es gab ja keine einzige kritische Stimme in der Zeit, ne? Expansion, Expansion, Expansion. Das war die unglücklichste Zeit meines Lebens. Weil ich war in dieser Zeit,
Würde, glaube ich, niemals sagen jetzt so, ne? Also von außen
ich würde
betrachtet.
rückblickend sogar sagen, so hart, so radikal jetzt die Aussage, dass ich kein Muslim war zu dieser Zeit. Ich habe nicht gebetet. Ich habe in keinster Weise in meinem Alltag irgendwas auf Allah zurückgeführt. Weder das Gute noch das Schlechte. Ich habe mich nicht selbst reflektiert. Ich habe nicht gebetet. Wirklich absolut nichts. Nicht mal Freitagsgebet. Gar nichts. Und meine Brust war immer so beklommen und es ging mir nie gut. Und ich hatte während der Zeit, wo ich diese krasse Expansion hatte, permanent Verlustängste und Existenzängste. Kannst du dir gar nicht
Obwohl du
vorstellen.
da oben warst.
Nur, es ging nur weiter nach oben und trotzdem, ich hatte die
Interessant.
ganze Zeit Angst, alles zu verlieren. So, und das ist ein Phänomen, das kennen viele Menschen, die plötzlich erfolgreich werden. Viele Fußballer, viele Profifußballer haben tatsächlich regelmäßig Sitzungen bei Psychologen, weil der kommt aus dem Slum, wird auf einmal Multimillionen und er weiß aber eine Verletzung auf dem Spielfeld und alles
Und
kann
alles
aus
ist
sein.
vorbei.
So, und das macht etwas mit einem Menschen. Aber
Klar, das setzt sich unter Druck.
das macht nur was mit einem Menschen, wenn Geld und Materialismus deine Religion ist. Und meine Religion war das, weil jeder Mensch hat eine Religion, ob er will oder nicht. Wenn du sagst, es gibt keinen Gott und es gibt kein dies, es gibt kein das und du lebst für deinen Job und du lebst für deine Karriere und du lebst für die Erfüllung deiner selbst und dass du dir dreimal im Jahr einen Urlaub leisten kannst. Sorry, aber dann ist Konsum deine Religion. Dann ist Karriere deine Religion, ob du möchtest oder nicht. Es geht gar nicht anders. Dann ist wirklich dieser Materialismus ist dann deine Religion geworden. Und meine Religion war viele Jahre lang der Materialismus. Und als ich dann, Alhamdulillah, das ist auch während. Das ist ja, ich hab nicht erst zum Islam gefunden, als ich irgendwie down war oder sonst was. Ich bin, sagen wir mal, als der Aufstieg so war und dann so stagniert war und ich so ein bisschen klar darauf kommen konnte, was jetzt war, das ging ja dann jahrelang erstmal noch so weiter, der Erfolg. In der Zeit bin ich schon zum Glauben und zur Religion gekommen. Und ich schwör's dir, Bruder, das war so, als ob ich vorher nur so atmen konnte und dann, als ich zur Religion gefunden habe, bam, sich meine Brust gelöst hat und ich einmal endlich mal so tiefe Atemzüge nehmen konnte. Denn wenn du dich von diesem Materialismus lösen kannst, innerlich, seelisch, emotional, erst dann bist du der absolut wahre Reiche. Und die Menschen werden das nicht verstehen, was ich jetzt sagen werde. Aber ich bin aktuell, ich mache jetzt zum Beispiel Cross Slices und ich gebe wirklich mein Bestes, Herzblut, Schweiß jeden Tag. Aber würde ich morgen jetzt alles verlieren, alles, alle Filialen würden zugehen und ich würde platt sein und auf dem Boden. Ich schwöre dir, ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich schwöre es dir. Weil das ist nichts mehr, woran ich mich klammer. Und ich besitze aktuell keine Verlustängste mehr, keine Existenzängste mehr. Nichts. Und ich sage dir ehrlich, ich bin finanziell nicht abgesichert oder sonst was. Auf gar keinen Fall. Aber es ist einfach nichts mehr, woran ich mich klammer. Ich habe mich einfach, und das ist diese Hingabe an den Schöpfer. Das ist diese volle Hingabe. Dass du einfach darauf vertraust, dass Allah mir im Koran verspricht, egal was du machst, egal was du tust, leb einfach in den Tag hinein, das ist jetzt sinngemäß, was ich sage. Die Versorgung kommt sowieso zu dir, ob du willst oder nicht. Und Allah sagt, es ist wunderschön in einem Satz von mir, es steht im Koran wirklich eins zu eins so, quasi sinngemäß sage ich es jetzt wieder. Wer quasi auf uns vertraut, auf die Versorgung seines Schöpfers, der wird aus Stellen, aus Richtungen versorgt, aus denen er nicht mal erahnen könnte, dass er jemals versorgt werden würde. Und ich schwöre dir, das spiegelt mein Leben wider. Würdest du mich vor 4, 5 Jahren an der Vodafone-Theke fragen, an der Bedientheke, womit wirst du in 5 Jahren dein Geld verdienen? Hätte ich vielleicht gesagt, war mit Verträgen bestimmt. Wem würde ich glauben, dass ich dann mit dir irgendwo hier auf der Couch sitze und mit Croissant-Pizza meinen Unterhalt verdiene, Bruder? Weißt du, was ich meine? Und ich schwöre dir, diese Sätze, die treffen so crazy wie ein Pfeil ins Herz. Deswegen, egal, ich könnte alles verlieren und das werden mir die Leute nicht glauben, deren Religion der Materialismus ist. Und von 99% der Menschen, die uns zugucken werden, ist Materialismus die Religion, ob sie es zugeben werden oder nicht. Und auch die Leute sagen, meine Kinder sind mein Alles und mein Leben. Sorry, aber du hast etwas zu deiner Religion gemacht, was sterblich ist, was sterben kann. Was ist, wenn deine Kinder jetzt sterben an einer Krankheit? Dann hast du deine Religion zu einer Sache gemacht, die sterben kann. Und was ist dann? Was ist dann jetzt der Sinn deines Lebens? Es gibt ja Leute, die sagen, der Sinn meines Lebens sind meine Kinder. Blödsinn. Der Sinn deines Lebens können deine Kinder nicht sein. Der Sinn deines Lebens muss etwas sein, was unsterblich ist, was unkaputtbar ist und was immer an deiner Seite ist. Und das ist für mich persönlich gesehen, nach auch viel Recherche, auch viel objektiver Recherche, ich gehe nicht emotional an diese Sachen heran. Ich habe den Islam für mich so untersucht, dass ich wirklich bereit war, den Islam abzulegen, wegzuschmeißen. So habe ich ihn analysiert, dass ich für mich am Ende gesagt habe, das ist für mich der absolut wahre Weg für mich persönlich, ewige Glückseligkeit zu erreichen, völlig egal, was mich passiert, was mich erreicht und was mich trifft. Und unser Prophet, Segen und Frieden auf ihm, danach höre ich auf, danach kannst du deinen Schluss sagen, sagt in einem wunderschönen Hadith, wie wundersam ist die Lage des Gläubigen. Trifft ihn etwas Gutes, so ist er dankbar und er führt es auf seinen Schöpfer zurück, sinngemäß. Und trifft ihn etwas Schlechtes, so ist er geduldig und führt es auf seinen Schöpfer zurück. Also er weiß die ganze Zeit, hey, ich bin hier eh nur gekommen, ich werde hier eh nur getestet und dann geht es wieder zurück zu meinem Schöpfer und dann wird abgerechnet. Wie gut warst du? Was waren deine Absichten? Was waren deine Taten? So, Himmel, Hölle, zack, daran glaube ich. Klingt jetzt sehr, so runtergebrochen auf diese Sache, sehr banal für die meisten. Würde ich es ausführen, würden die Menschen mich viel besser verstehen. Aber nach diesem Glaubenssatz lebe, Tommy, mir geht es so gut. Da können die Leute über mich so negativ berichten, wie die wollen. Da können Leute versuchen, mich platt zu machen. Da können Hater kommen und irgendwelche Videos gegen mich machen. Ich weiß sowieso, keiner von denen kann mir etwas antun, außer Allah erlaubt es. Und diesen Glauben zu verinnerlichen, Brudi, das lässt dich so geil schlafen, das lässt dich so schön durchatmen und das gibt dir ein wunderschönes Leben, dass du einfach ohne Verlustängste und Existenzängste ein schönes Leben führen kannst. Alhamdulillah.
Ganz wichtig, dass das doch gesagt wird zum Schluss. Also eine Sache abschließend.
Wir waren Bomben in der Zeit, ne?
Nee, bitte?
Wir waren Bomben in der Zeit, ja.
60 Minuten, tack, on time. Nein, abschließend, was mir ganz, ganz besonders auffällt jetzt nach 60 Minuten, man muss auch dazu sagen, für die, die uns jetzt sehen und die Folge jetzt sich angeschaut haben, wir treffen uns zum ersten Mal live. Also wir haben uns zuvor nie live getroffen.
Wir schreiben seit Jahren eigentlich.
Wir schreiben seit Jahren immer hin und her. So, ne? Mal dies, mal das, mal jenes. Das hat sich nie ergeben. Und Enes hat sich jetzt die Zeit genommen, was ich wirklich toll fand, aus Aachen hierher zu kommen, dass wir uns zusammensetzen und uns auch im Interview oder im Podcast auch immer ein Stück weit persönlich kennenlernen. Aber was ich jetzt beobachtet habe die letzten 60 Minuten und was ich auch ganz toll finde, ist, ich habe das Gefühl, du hast so deinen Seelenfrieden gefunden.
Unglaublich,
wirklich. Und was ich noch viel, viel toller finde im Hinblick auf alle Menschen, die diesen Podcast sehen werden, ist die Ehrlichkeit zu besitzen und zu sagen, ich sitze hier und sage, ich bin nicht finanziell frei, ich habe Fehler gemacht, ich mache jetzt Krusty Slices, das ist das letzte Ding, der letzte Franchise, den ich aufbaue, und zu zeigen, ey, du bist nicht finanziell abgesichert. Man könnte jetzt ja meinen, diese ganzen Besitztümer, die du vorhin aufgezählt hast, dicke Autos, Haus, weiß ich, hast du das Haus noch, was du gekauft hast damals?
Nein, habe ich verkauft.
Hast du verkauft?
Für Steuern.
Für Steuern. Finanzamt klopft auch irgendwann an die Tür, das vergessen wir Kanaken immer ganz gern.
Was nicht schlimm ist.
Aber Spaß beiseite. Was ich aber ganz, ganz toll finde, und das schließe ich auch damit ab, ist A, zu zeigen, hey, es gibt Zeiten, durch die wir Menschen durchgehen müssen, die turbulent sind, die uns testen, ja, um dann Dinge aufzuzeigen, die du vielleicht falsch gemacht hast im Leben oder eine Lehre daraus zu ziehen und es dann später besser zu machen und auch die Ehrlichkeit zu besitzen, sich hier hinzusetzen vor die Kamera, vor Tausenden, vor Zuschauern und einfach die Wahrheit zu sagen. Nicht zu sagen so, ja Tommy, natürlich bin ich immer noch mehrfacher Multimillionär. Ne? Ich habe nicht 2,5 Millionen Geld an der Seite, sondern ich habe 25 Millionen. Nein, ich habe weniger. Ja?
Und, das und noch ist, weniger und noch und weniger noch, sogar.
Und die Courage musst du erstmal besitzen.
Kannst du mir bitte Spritgeld für Rückfahrt geben? Oder?
Nein, aber ernsthaft, die Courage musst du in der heutigen Zeit der sozialen Medien, wo ja die meisten Blöffer und Lügner sind da draußen, besitzen und sagen,
wenn,
ja,
pass auf, wenn das die glücklich macht, dann sollen sie es tun. Ich möchte nicht lügen, auch ein Leitsatz aus meiner Religion.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Enes. Ich glaube, wir werden dich alle weiterverfolgen, was mit Krusty Slices passiert. Nochmal an der Stelle für die Leute, die zuschauen, er will nur 30 bis 40 Filialen maximal aufmachen. Bitte schaut doch, dass eine Stuttgarter Filiale dabei ist. Ich habe schon ein Video mal gemacht, wo ich ihm zugespielt habe, dass das gute
Freiflächen gibt. Dieser Rituals, der verfolgt mich, Bruder.
Aber ja, vielen, vielen Dank. Toll, dass du da warst. Tolle Geschichte, tolle Inspiration. Viele Learnings, glaube ich, auch für draußen, vor allem für die jungen Leute, finde ich sehr, sehr interessant.
Auf jeden Fall, vor allem in der Zeit, dieses, wo man ein Reel und ein TikTok nach dem anderen sieht. Ich gebe nicht auf, ich ziehe jetzt durch um 100% und die Millionen dieses Jahr noch und so. Und das steigert diesen Leistungsdruck. Ich kriege Nachrichten von 16-Jährigen, von 15-Jährigen, die sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, Enes, kannst du mir irgendwie geben? Und ich habe auch kein Geld und ich fange jetzt mit der Ausbildung an, aber da gibt es nur 500 Euro im Monat.
Lebe doch erstmal deine Jugend aus.
Ich denke mir, Brudi, du bist 16 Jahre alt, chill down, chill down. Ich habe meinen ersten Arbeitsvertrag mit 20 Jahren unterschrieben. Meine Eltern haben mir verboten zu arbeiten. Die haben gesagt, du gehst zur Schule und wir gehen zur Arbeit. Bin ich unendlich dankbar an meine Eltern, dass sie mir erlaubt haben, dass ich mich erstmal weiterbilden darf, dass ich mich erstmal finden darf. Ich bin so unendlich dankbar meinen Eltern und ich bin so traurig und es tut mir in der Seele weh, dass 15, 16-jährige Kinder unter so einen Druck gesetzt werden. Und die konsumieren das ja den ganzen Tag.
Ja, ja.
Und dann gibt es ja diese Überflieger, 18-Jährigen, 19-Jährigen, die dann tatsächlich irgendwas erreicht haben. Und dann denkt sich der 15-, 16-Jährige,
boah, ich muss jetzt auch.
Ich habe nur noch 2 Jahre. Ich habe nur noch 3 Jahre.
Und dann muss ich auch der nächste
Das ist dann seine Messlatte.
Ja.
Buddy, also ich habe gestern eine schöne Sache gelesen. Obama hat mit wie vielen Jahren die Präsidentschaft abgelegt? Ich glaube mit 68, 67. Mhm. Und Trump ist mit 74 überhaupt Präsident das erste Mal geworden.
Ja.
Schau mal, der eine hört auf dann damit und der andere wird erst 20, 30 Jahre später überhaupt das. Ja. Und das muss man verstehen. Die meisten erfolgreichen Unternehmer werden es erst mit 35, 40. Das ist ja eigentlich die Realität. Aber die Leute denken mit 15, 16, 17 schon die Grundsteine legen und mit 18, boom, Überflieger. Das ist nicht die Realität. Das gibt's gar nicht. Und die meisten dieser TikToks und Reels, die ihr seht, sind fake. Das sind Bluffdinger. Die wollen euch einfach nur irgendwelche Dings verkaufen.
Also Coaches. Ich glaube, es wird einen zweiten Teil des Podcasts geben, weil ich merke schon, mit Enes kann man auch noch eine Stunde oder zwei weiterreden. Aber ich schließe das jetzt nochmal ab. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du nach Stuttgart gekommen bist.
Uli, war cool.
War mir eine Freude.
Sorry, wenn ich wie ein Maschinengewehr gelabert habe. Nein, aber ich denke, das ist Sinn und Zweck, dass deine Gäste
viel von sich erzählen. Viele Dinge, die auch besprochen und geklärt worden sind, wo vielleicht den Leuten Fragezeichen im Kopf waren. Danke dafür.
Gerne, gerne, gerne.